Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Ein tatsächlich ganz normaler Donnerstag.
War's lange nicht mehr.
Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der die fast fußballfreie Phase benutzt hat, um sehr, sehr viel Kaschkasch Trap Trap zu spielen, Niklas Levinson.
Ich habe mal ein Spiel erfunden, das hieß Trip Trap.
Das ist ein Stuhl, ein Kinderstuhl.
Ja, das auch.
Also
das
der Name ist auf jeden Fall schon mal schwierig.
Ja,
ja, okay.
Nee, Trip Trap ist ja auch Design und die stellen, glaube ich, mehr her als diese Kinderstühle.
Ja.
Und das war so eine langgezogenes Holzelement mit so einer Einlassung drinne und in dem standen so vier kleine Teller, auf denen konntest du zum Beispiel so Antipasti anrichten.
Ja.
Und die Teller hatten alle so leichte Schrägung nach innen. Kannst du dir das ungefähr vorstellen?
Ja.
Ja. Und hatten halt eine kleine Fläche. Und das Spiel Trip Trap war eigentlich nur, du hast einen Tischtennisball und musst den im ersten Element auftitschen lassen und dafür sorgen, dass er möglichst im letzten Element liegen bleibt.
In dem letzten letzten Kuhle oder Teller.
Genau,
oder
genau. Pro weiterer erreichter Kuhle gab es mehr Punkte. Überragendes Spiel. Habe ich bis heute die Überzeugung, dass das sehr viel Potenzial hätte, auf was für Markt auch immer. Aber ist nie zur Entwicklung gekommen.
Ärgerlich.
Trip Trap. Viele werden es noch kennen.
Ja, also weiß
Zehn
nicht.
Leute.
Und wie gesagt, ich habe gerade mal geschaut, Trip Trap auf jeden Fall auch markenrechtlich geschützt.
Ja,
also
ja,
da
ja.
Müssen wir nochmal ran an den Namen. Ja.
Wie stehst du zum Thema Schulterblick?
Was heißt, wie soll ich zum Thema Schulterblick stehen? Ist ein
ja,
wichtiges
Thema.
Bist
du gut?
Natürlich, ich mache immer Schulterblick. Ich habe vor ein paar Wochen eine längere Fahrt gehabt und ich habe zum ersten Mal seit 5 Monaten oder wie lange auch immer eine Situation gehabt, wo es fast eng geworden ist, weil ich einmal Schulterblick nicht gemacht habe, als ich auf die Mittelspur gegangen bin und ein Auto im toten Winkel hatte. Also ich bin wirklich Schulterblick-Ultra.
Weil ich mache ja wirklich in U-Bahnen Ohren und Augen auf, um alles einzusaugen,
ja,
was die Leute.
Schulterblick in der U-Bahn.
Ja, wirklich, um alles einzusaugen, was Leute um mich herum von sich geben. Und habe zwei junge Mans, glaube ich, so gerade im ums Führerscheinalter herum im Gespräch beobachtet, wobei der eine, glaube ich, schon hatte und der andere auf dem Weg dahin war.
Ja.
Und da meinte der noch nicht den Führerschein hatte, ja, Schulterblick ist ja schon auch wichtig.
Ja,
so.
Natürlich.
Meine Mutter hat mal so eine Situation gehabt, da war es echt wichtig und war es so eng und bla bla bla. Und sein Kollege meinte dann, der den Führerschein, glaube ich, schon hat, hat ihn dann erklärt, aus der Sicht eines schon erfahrenen Autofahrers von 18 Jahren, Schulterblick ist wichtig, wenn du an der Ampel stehst und rechts abbiegen willst und zum Beispiel Fahrrad von hinten kommen könnte. Da ist Schulterblick wichtig, sonst brauchst du keinen Schulterblick.
Ja, das ist...
Er meinte, Zitat, wenn du Führerschein hast, du wirst es merken, du spürst das. Du brauchst es nicht mehr. Du weißt einfach, du merkst es, ob da jemand ist oder nicht. Zitat, du verlierst auf der Autobahn zu viel Zeit, wenn du Schulterblick machst.
Was für Zeit denn? Ja, Niemand sagt, dass man bremsen soll, um Schulterblick zu machen, Alter.
Nein, bei Bewegung nach hinten glaube ich, dass es, also nicht nach vorne schauen, dass das eigentlich gefährlich ist, bei der Autobahn sich umzudrehen und dann nicht den Blick kurz nach vorne zu
haben. Er muss natürlich Chiropraktiker gehen, wenn er so lange braucht, um seinen Kopf zu drehen. Das ist ja nicht normal.
Ich fand aber die Art von gefährlicher Desinformation, Missinformation.
Ja, ja, da sollte man, muss man nochmal drauf gucken.
Wo ich kurz gedacht habe, muss ich ja als erwachsene Person einschreiten und belehren.
Ich bin heute zu meinem Auto gelaufen, um hierher zu kommen und kam am Auto an und stehe in einem ganz normalen Parkplatz, steht ein Auto quer davor, zweite Reihe geparkt, ne?
Ja.
Und steht aber auch direkt der Markenname drauf und ist direkt der Laden hinter meinem Auto. Da habe ich gesagt, okay, kein Thema. Geh da rein und sag, hey, ich müsste hier rausfahren, könntet ihr das Auto bewegen? Ja, ja, der Fahrer ist sofort wieder da. Okay. 2 Minuten gewartet. Und dann natürlich, ich stehe ja vor dem Laden. Weißt du, warum soll ich mich ins Auto setzen, jetzt einfach warten? Im Gegenteil, ich bleib ja extra vor der Tür stehen, damit ein bisschen Druck entsteht.
Genau, ja, ja.
Und dann warte ich so ein paar Minuten, guck halt nochmal rein, ist da ein Mann, der sich gerade einen Kaffee macht und sich dann so hinsetzt. Und dann denke ich, okay, also das wird wohl nicht der Fahrer sein. Und wartet halt nochmal so 2 Minuten, dass es halt also echte 4-5 Minuten waren. Nicht so Nico Heimer 4 Minuten,
ja, ja.
Das sind so 60 Sekunden, sondern echte 4 Minuten waren. Und dann gucke ich halt so rein und mache so ein, Entschuldigung, sind Sie der Fahrer von dem Auto da? Und er sagt so, ja, ja, ich komme sofort. Und sitzt da einfach, steht nicht auf, sitzt mit seinem Kaffee, der sagt, ja, ja, ich komme sofort. Und ich bin ja wirklich ein umgänglicher, freundlicher Mensch, hab dann gesagt, ey, sorry, also Sie müssen jetzt sofort kommen. Ich bleibe jetzt hier nicht länger stehen, weil Sie hier einen Kaffee trinken wollen. Hat er dann auch gut gelöst, ist dann auch sofort passiert.
Hat er gut gelöst, indem er es gemacht hat.
Ja. Aber ich meine, also was ist das für eine Dreistigkeit, wenn ich da vor dem Laden sitze, sich da hinzusetzen und sage, ich trinke jetzt noch einen Kaffee, den ich mir erst mache und dann trinke, bevor ich dieses Auto 4 Meter bewege.
Er hat dich getestet. Er wollte rausfinden, getestet. Ist das einer, mit dem ich es machen kann?
Ja, konnte er nicht.
Und die Antwort war nein. Also den Test hast du bestanden, herzlichen Glückwunsch. Wir gehen sofort rein, aber eine Frage habe ich noch, es sind viele Themen gerade.
Ja.
Wie stehst du zum Thema Interstellar?
Also als ich den Film das erste Mal geschaut habe, habe ich geheult.
Ja.
Habe ich.
Ja, verstehe ich.
Und,
war auch traurig.
Ja, und würde den auch einsortieren als jemand, der sich überhaupt nicht als Filmkritiker sieht und sowas, in der Top 20 meiner Lieblingsfilme irgendwo.
Ja, fair enough.
Ja.
Weil es ist ja, hat er gerade nochmal Auftrieb bekommen.
Und das jeder, Thema. Der ihn nicht mag, hat ihn nicht verstanden.
Weil das Thema hat gerade nochmal Auftrieb bekommen über Social Media, weil da eben eine Diskussion stattfand darüber, was es bedeutet, wenn man Interstellar nicht mag. Und Es bedeutet, Spoiler, man ist saudumm.
Ja, weil das
laut,
ist dumm.
Laut dieser einen Person oder mehrerer Personen.
Du magst sie nicht? Ah, hast du nicht verstanden.
Und es ist so ein bisschen das Rick-and-Morty-Phänomen. Das Phänomen von Leuten, die glauben, wenn andere Menschen das nicht cool finden, muss das bedeuten, dass die vollkommen beschränkt sind.
Und gerade bei Rick-and-Morty muss man sagen, das ist nicht der, ist es nicht der Fall.
Nicht der Fall, aber es gilt.
Es gibt Leute, die mögen es einfach gar nicht, wenn bei jedem Wort geröpst wird.
Ja, zum Beispiel ich. Ich fand, ich hab's nicht weitergeschaut, weil ich es zu eklig fand.
Ja, verstehe ich. Das war bei mir bei Rick und Morty die ersten 10 Minuten auch ein Problem.
Ja, ich konnte es nicht.
Oder sogar vielleicht länger.
War es also, zu widerlich. Aber es gibt, und ich finde, ich muss sagen, ich finde beide Seiten sind dumm. Ich mag beide Seiten nicht. Es gibt nicht beide Seiten. Es gibt die Leute, die sagen, die so tun, als ob Christopher Nolan Arthouse-Kino macht und nicht ein riesen Blockbuster-Hollywood-Regisseur wäre. Und jeder, der seine Filme nicht absolut feiert, ist einfach dämlich. Das ist der einzige Grund dafür, den es geben kann. Aber mittlerweile hat sich auch die Gegenseite entwickelt, die quasi
Nolan
sagt,
alles Kacke?
Genau, Nolan alles Kacke und es ist quasi Ausdruck davon, besonders schlau zu sein,
wenn
man Nolan nicht mag. Und beides, finde ich, sind die Pole, die beide dämlich sind. Ich finde,
sind halt wieder die Extreme. Ne?
Sind die Extreme? Es ist die Hufeisentheorie im Kino.
Ja, ich verstehe schon. Nee, also
weil die Filme sind schon unterhaltsam.
Natürlich.
Also, wer mir jetzt erzählen will, dass es keinen Bock macht, einen Nolan-Blockbuster im Kino zu gucken, der ist auch, glaube ich, ein bisschen snobby unterwegs.
Nee, also wirklich, man kann die Nolan-Filme durchgehen. Ich habe den einen nicht gesehen, der so auf verschiedene Zeitsträngen zeitgleich...
Tenet? Habe ich auch nicht geschaut.
Den
war mir ein bisschen zu wild.
Genau, da habe ich drüber gelesen und gesagt, der hat null Interesse. Aber ich finde auch, man kann die anderen Nolan-Filme sehr, sehr gut durchgehen und sagen, jeder einzelne von denen macht Bock, wenn du den guckst. So. Ob du, ich sage ja 100%, habe ich Interstellar 1000% verstanden beim ersten Mal gucken? Ich denke nein, Alter. Höchstwahrscheinlich nicht.
Und darum geht's ja auch gar nicht so sehr. Aber ja, es ist also sowohl die Crowd, die sagt, es ist quasi, verstehe ich diesen Blockbuster, das entscheidet darüber, ob ich einer der schlauesten Menschen der Welt bin.
Ja.
Oder anders.
Ein Film, der kommerziell super erfolgreich war.
Ja.
Super erfolgreich.
Aber gleichzeitig ist er sehr, sehr nischig.
Wenn du ganz, den verstehst, bist
ganz
du
wenige
super
ausgewählte
klug.
Leute.
Ja,
haben wir das Thema auch durch. Einer, der Interstellar feiert und sagt, alle anderen sind dumm, das ist Ralf Rangnick.
Ja, da gibt's ja sogar ein Zitat, wo er gesagt hat, alles andere sei keine optimale Geschichte. Ah nee, das war über die zeitliche Anfrage des FC Bayern. Ralf Rangnick wurde, so bestätigt vom österreichischen Fußballbund, angefragt als künftiger Trainer des FC Bayern Münchens. Und in den letzten 48 Stunden ging dieses Thema von heiß zu kalt zu doch nicht so kalt. Wir wissen nicht 100%.
Zu mittlerweile ziemlich warm, würde
genau,
ich sagen.
Genau, also auf jeden Fall gibt es weiterhin Kontakt zwischen Ralf Rangnick und dem FC Bayern. Bayern München.
Und es gibt, glaube ich, gerade keinen offensichtlicheren, heißeren Trainerkandidaten als eben diesen Ralf Rangnick, was uns als Anlass ausreicht, um die Frage zu stellen und sie nach bestem Gewissen zu beantworten. Was wäre das denn für ein Fit Ralf Rangnick und der FC Bayern München? Wäre das eine gute Idee?
Ja, und wo fängt man da an? Also, zuallererst mal ist natürlich Ralf Rangnick einer der Gründungsväter, einer der absolut ideestiftenden Personalien hinter der RB-Schule, hinter dem modernen Gegenpressing, hinter diesem Fußball, den wir in den letzten 10, 15 Jahren europaweit gesehen haben.
Hat er die deutsche Declaration of Football Independence unterschrieben?
Hat er, in meinen Augen. Ist einer der vier Gründungsväter.
Auf dem Mount Rushmore.
Er, Jürgen Klopp, wobei Jürgen Klopp ja eindeutig von seinen Ideen auch gelebt hat. Aber es ist doch so, Ralf Rangnick ist nun mal einer der Vorreiter in diesem taktischen
Gebiet. Ja, schon richtig, natürlich, ja.
Das muss man eben festhalten, denn das ist ja auch eine Form des Fußballs, in der sich der FC Bayern bis dato nicht wiedergefunden hat. Das kann man auch mal so sagen.
Definitiv. Und es gibt viele Punkte. Erstmal würde ich damit anfangen, Rangnicks letzter Vereinstrainerjob. Er ist gerade Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, macht das da auch sehr ordentlich, aber halt auch mit einem Spielerpool, der komplett auf diese Idee geprimed ist, die er so stark geprägt hat. Also Österreich ist ja komplett davon vereinnahmt. Also wirklich,
war die beste Nationalmannschaft, die er übernehmen konnte.
Ja, die beste, die er diesbezüglich übernehmen konnte und macht das auch ordentlich. Aber sein letzter Vereinstrainerjob war ein verunglückter Interimsauftritt bei Manchester United, bei dem alle seine grundsätzlichen Diagnosen zu diesem Verein gestimmt haben.
100%.
Aber es lenkt in meinen Augen,
es
lenkt in meinen Augen nicht davon ab, dass er im Hier und Jetzt trotzdem daran gescheitert ist, diese Mannschaft sportlich kurzfristig zu verbessern. Und davor war er zum letzten Mal in der Saison 2018-19 Cheftrainer im eigenen Wohnzimmer in dem Verein, den er leider zu unserem Leidwesen zusammengeschustert hat, mit maßgeblich, nämlich Rasenballsport Leipzig. Und ich finde wirklich, dass es relativ wenig ist immer noch an Sample Size der letzten Jahre, um zu sagen, das ist der Trainer, dem wir beim größten deutschen Verein jetzt die Schlüssel in die Hand geben wollen.
Noch dazu gab es ja dann auch bei United große Stimmen. Ja, gestern auch ein bisschen viral gegangen, die Aussage von Cristiano Ronaldo, he's not even a coach. Wobei ich glaube, man kann auch sagen, dem 38-jährigen Cristiano Ronaldo, der davon ausging, dass man weiterhin ihm die Welt zu Füßen legt und jeder Fußschritt vergoldet wird. Ich glaube, dessen Aussagen über Trainer muss man da nicht ganz auf die Goldwaage.
Das ist für mich gar nicht so relevant, weil Ronaldo war, glaube ich, damals einfach nur jemand, der sehr gekränkt war in seinem Ego, weil er nicht mehr der Spieler gewesen ist, von dem er selber noch glaubte, dass er es sei.
Jetzt ist aber trotzdem klar, du sagst es, dass man den Trainerstint bei United nicht als erfolgreich bezeichnen kann. Bei Österreich sieht es schon wieder viel, viel besser aus. Und beim FC Bayern wäre eben dann die Frage, wenn ein Ralf Rangnick dort anheuern sollte, dann trifft er auf einen Kader, der nicht für seine Idee des Fußballs gebaut worden ist. Ein Kader, der das mit Sicherheit könnte, weil das einfach einer der besten Mannschaften der Welt ist. Aber eben, dort würden zwei Fronten aufeinandertreffen, die bis dato so noch nicht aufeinander getroffen sind. Und die große Frage wäre, was wäre die Richtung? Würde sich Ralf Rangnick der Idee des FC Bayern unterstellen oder andersherum? Und für mich ist die Antwort vollkommen klar.
Also Ralf Rangnick und nicht seinen Kopf durchsetzen, schließt sich quasi aus. Das geht gar nicht.
Also das ist ja direkt schon mal, da sprichst du einen sehr interessanten Punkt an. Das ist nämlich bekannt. Ralf Rangnick ist einer der größten Querköpfe im deutschen Fußball. Nicht unbedingt Querköpfe im Sinne Stress ohne Grund, sondern eher im Sinne von my way or highway. Ich will meinen Willen bekommen. Und das beim FC Bayern, einer der meinungsstärksten Führungsriegen, die wir eben auch haben im deutschen Fußball.
Ja, und also es gab ja den Bericht der Salzburger Nachrichten, wo sie geschrieben hatten, dass ein Knackpunkt die Machtverteilung sei. Und da hieß es laut diesem Bericht erst, dass Rangnick für sich beanspruche, bei Spielerverpflichtungen das letzte Wort zu haben und im Zweifelsfall sowohl Christoph Freund als auch Max Eberl überstimmen zu können. Das wurde jetzt von der Süddeutschen Zeitung wieder ein Stück weit eingefangen, dass es nicht ganz so sei. Aber ich glaube, die Tendenz ist schon klar, 100%. Dass Rangnick schon sehr, sehr darauf beharren würde, den Finger in den meisten Fällen drauf zu haben. Und also erstmal gibt es ein logistisches Problem an der Sache, nämlich dasselbe, was auch bei Nagelsmann gegolten hätte. Du hättest einen Trainer, der den Spagat leisten müsste, aus einer Mannschaft bei der EM betreuen und gleichzeitig ja trotzdem irgendwo verfügbar sein, um Kaderpläne voranzutreiben mit Blick auf die kommende Saison beim FC Bayern. Das ist also schon mal ein reines Logistikproblem, das auch bei Nagelsmann bestanden hätte. Aber ich finde auch, mit Rangnick als Trainer zu holen, macht der FC Bayern sich meiner Meinung nach zumindest kleiner, als es dem Verein gebührt. In den letzten Jahren gab es für mich, also Rangnick hast du dann geholt, wenn du mit deinem Latein eigentlich als Verein völlig am Ende gewesen bist und gesagt hast, bitte lieber Ralf, mach uns wieder erfolgreich. Und ich finde, Bayern hat mit Freund, mit Eberl, ob man die jetzt mag oder nicht, sportliche Expertise extra geholt, die auf hohem Niveau erprobt ist. Und wir haben sogar schon drüber gesprochen, wie wird das laufen hinsichtlich möglichem Kompetenzgerangel zwischen diesen beiden Leuten. Ja. Das scheinen die jetzt gerade ganz gut im Griff zu haben. Aber ich finde nicht, dass es angesichts der Leute, die im FC Bayern bereits da sind, diesen Reformator-Typ Ralf Rangnick brauchen würde.
Ich glaube, du hast im Kern absolut recht, aber ich glaube, du interpretierst da eine Sache, glaube ich, anders, als sie beim FC Bayern gelesen wird. Ich glaube, dass der FC Bayern der Meinung ist, in der aktuellen Führungsriege, und das macht ja auch Sinn bei der neuen Führungsriege, dass die alles einmal umkrempeln wollen. Die sind der Meinung, es braucht jetzt eine große Veränderung.
Und aber dann können sie es doch selber machen.
Ja, wenn man auf die nüchternen Fakten schaut und sagt, die waren 11 Jahre Meister und sind es jetzt nicht mehr, ist das genug Anlass für eine große Veränderung. Und was heißt, die können das selber machen? Es ist ja selber machen. Wenn Max Eberl jetzt den vielleicht einflussreichsten Trainer, den der FC Bayern dann hätte in den letzten 10, 15 Jahren, dann er würde mit Sicherheit jetzt gerade viel Einfluss bekommen. Denn da, Schritt zurück, muss man sich auch klar machen, Ralf Rangnick ist einer der größten Opportunisten im deutschen Fußball. Ein super intelligenter, cleverer Mann. Wenn der jetzt bei Bayern anheuert, ich garantiere, dass der Befugnisse bekommen würde auf eine Art und Weise, die kein Trainer vor ihm hatte. Und ich glaube, dass die Bayern sich eben in diesem Moment der Schwäche wähnen, auch wenn sie es nicht so formulieren würden, und sagen, wir brauchen jetzt einen, der bereit ist, der sich von niemandem hier scheißt, der von niemandem hier Angst hat und der sagt, das muss verändert werden, das muss verändert werden, das muss verändert werden. Ich sag nicht, dass das meine Meinung ist, ich sag nicht, dass das richtig ist, aber ich glaube, der FC Bayern, und da gibt's auch einen Artikel dazu, Rangnick soll bei den Gesprächen mit den Bayern offenbar den Eindruck erhalten haben, dass ich beim FCB die Einsicht verfestigt habe, dass ich im Sommer einiges ändern muss. Vor allem im Hinblick auf bestehende Hierarchien und neue Spieler.
Genau, also das ein bisschen das, dass die auch da wieder, also Thomas Tuchel quasi das gemacht, was Rangnick bei United war, die richtigen Diagnosen gestellt, aber an der Umsetzung, also teilgescheitert, mit Champions League muss man noch abwarten, aber so ein bisschen derselbe Fall.
Tuchel gewinnt gerade mit jedem Tag so ein halbes Prozent bis Prozent zurück, in meinen Augen.
Ja, schon, das kann schon sein, das ist schon richtig. Und wenn man da, also das Zugeständnis scheint da zu sein, dass die Grunddiagnose, die Thomas Tuchel gestellt hat, die richtige war, dass es also rein sportliche Baustellen in dem Kader gibt, die angegangen werden müssen, aber auch Hierarchien aufgebrochen werden müssen, neue Strukturen rein müssen. Aber nochmal, also meine persönliche Meinung ist, bei den Leuten, die im Verein sind, brauchst du da nicht einen Ralf Rangnick für, der das macht. Und der FC Bayern liegt nicht so brach, liegt nicht so am Boden, dass ich das recht gerechtfertigt sehen würde, Ralf Rangnick derart die Schlüssel in die Hand zu geben, wie ich es zumindest erwarten würde. Es kann auch alles anders kommen, aber nur so, wie ich den Menschen Ralf Rangnick einschätze. Ich erinnere mich daran, als das Thema war, ob er zu Schalke 04 zurückkehren würde, dann wäre er quasi zurückgekehrt in der Rolle als Sonnenkönig, in der Rolle, der alles diktieren und bestimmen hätte können.
Es gab mal Gespräche bei der Eintracht, und das sind alles nur Gerüchte, aber da ging es ihm darum, mehr von der Eintracht zu veräußern. Das war quasi in den Gesprächen seine Herangehensweise. Also das ist jemand, der nur in Gespräche reingeht mit der Zusage in gewissen Gebieten.
Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, den du angesprochen hast, eben schon mal angerissen hast, die Frage der Philosophie, wie möchte der FC Bayern eigentlich Fußball spielen? Also sie haben jetzt mit René Maric einen U19-Trainer, der die RB-Schule zumindest mal gestriffen hat in seiner Laufbahn. Mit Kitzbichler haben sie einen Koordinator Talentförderung, der jahrelang Co-Trainer in Salzburg gewesen ist. Max Eberl hat zumindest mal kurz reingedippt in den RB-Kosmos. Christoph Freund lange Salzburg gemacht. Wenn jetzt auch Ralf Rangnick käme, dann hast du quasi auf fast allen relevanten Positionen in diesem Verein mehr oder weniger RB-DNA.
Wie viele von denen hat Max Eberl geholt dann?
Boah. Schon ein paar. Ja. Das schon mag sein. Und ich, also es wäre verkürzt, so zu tun, als ob man all diese Namen, die ich gerade genannt hätte, nur auf RB-Schule reduzieren könnte. Das stimmt nicht. Aber trotzdem, rein von der personellen Besetzung her, von der Tatsache her, dass du halt, wie gesagt, also zumindest Kitzbichler, Freund, und dann wäre es auch für Rangnick so, würde ich sagen, sind alles Leute, die maßgeblich RB geprägt haben und RB geprägt sind. Ist die Frage, wie weit möchtest du dich von innen heraus redbullisieren, und ist das der Weg, den der FC Bayern gehen möchte, eigentlich von dem Verein, den ich so ein bisschen im Englischen würde man sagen, der Usurper ist, der versucht reinzudrängen und einen von der Spitze zu stoßen, auch wenn er es bisher noch nicht geschafft hat und auch, glaube ich, kommunikativ immer tendenziell die Brötchen klein backt, aber das ist, glaube ich, trotzdem eigentlich das Ziel, der Gedanke, es war ja das große Ziel auch von Mateschitz, einmal noch Meister zu werden in seinen Lebzeiten, dann ist das, finde ich, schon eine berechtigte Frage, ob der FC Bayern seine eigene fußballerische Identität preisgeben möchte, opfern möchte zugunsten der Schule und der Philosophie, die geprägt worden ist von eben diesem großen Mitkonkurrenten.
Ja, und man darf ja nicht vergessen, dass Ralf Rangnick in seinem Dasein, in seiner Karriere seit 2000 und was auch immer einer der größten Widersacher des FC Bayern war. Der hat erst Hoffenheim da hochgebracht, war mit denen Herbstmeister, alle dachten, ach du Scheiße, was passiert hier, ist dann zu Leipzig gegangen, hat da den nächsten Dauerkonkurrenten des FC Bayern aufgebaut. Ralf Rangnick ist einer der größten Widersacher historisch des FC Bayern München. Und Ralf Rangnick, ich habe es gerade eben schon gesagt, er ist einfach super, super clever, und das wird nicht das erste Mal gewesen sein, dass irgendjemand aus München Ralf Rangnick angerufen hat.
Nee.
Und mal so gesagt hat, Ralf, wie sieht's denn bei dir aus, was machst du so? Hast du nicht vielleicht Interesse an diesem und jenem? Dass es genau jetzt aufkommt, dieses Interesse, das von seiner Seite auch, das ist kein Zufall, sondern er weiß eben, da ist ein Vakuum, da ist eine Lücke so groß wie in den letzten 10 Jahren nicht, in die gestoßen werden muss. Und das ist das, wo Ralf Rangnick, glaube ich, Interesse sieht, wenn er möglichst viel Einfluss
hat. Das ist ja auch spannend, finde ich, dass, also, die Art der Herangehensweise, dass erst Rangnick und dann dadurch auch der ÖFB das Thema schon so öffentlich bespielt haben. Also, dass er es öffentlich ganz transparent kommuniziert, kann man sagen, ja, er will ehrlich sein mit seinem Verband, bla bla bla. Aber ich glaube auch, dass ein Ralf Rangnick weiß, okay, der FC Bayern hat von Alonso einen Korb bekommen, durch die Blume hindurch, durch eine Vertragsverlängerung, von Nagelsmann einen Korb bekommen. Der Druck auf den Verein ist extrem hoch gerade. Wenn ich jetzt öffentlich das klar mache, wir verhandeln hier, dann erzeuge ich für den FC Bayern wieder eine enorme Fallhöhe, dass sie nicht den nächsten Korb kassieren.
Und er verhandelt nicht nur mit denen, er gibt gestern ein Interview, wo er sagt, wenn die Bayern sagen würden, wir wollen sie, und dann muss ich mich fragen, will ich das überhaupt? dann sind die entscheidenden Fragen aus seiner Sicht. Kann ich etwas bewegen? Kann ich etwas bewirken? Besteht die Chance, eine Mannschaft zu entwickeln, um erfolgreich zu sein?
Ja.
Clever. Es ist so eine clevere Positionierung. Weil er sagt, im Kern sagt er, natürlich finde ich die Gedanken interessant, aber ich muss das alles machen können. Ich muss die Chance haben, hier etwas zu bewegen, zu bewirken und zu entwickeln. Also, es ist ja wirklich eine ganz grundlegende Frage. Und das frage ich dich jetzt einfach.
Ja.
Du als Entscheider des FC Bayern München, spielt Ralf Rangnick ist er die Top-Lösung für dich als Bayern-Trainer? Auch in der aktuellen Situation, kein Nagelsmann, kein Xabi Alonso, kein deutsch sprechender De Zerbi zum Beispiel.
Also er ist für mich nicht die Top-Lösung. Das heißt nicht, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Ralf Rangnick mit dem FC Bayern erfolgreich Fußball spielen kann. Weil wir haben ja auch gesehen, dass es woanders kann. Und ich wüsste nicht, warum die Art des Fußballs, das Modell des Fußballs, das er implementiert hat bei zum Beispiel Leipzig, warum das nicht auch beim FC Bayern mit nochmal mehr Ressourcen auch funktionieren können sollte. Deswegen sage ich, dass es nicht erfolgreich sein könnte, aber ich würde einen riesen fetten Bogen als FC Bayern um Ralf Rangnick machen, weil das einfach in meinen Augen eine, also fast schon so eine identitäre Grundsatzfrage für diesen Verein ist, wer möchten wir sein? Der Wunschkandidat ursprünglich war Xabi Alonso.
Ja,
und von Xabi Alonsos Fußball zu dem, wofür Ralf Rangnick steht, ist es ein extrem weiter Weg, um es mal plastisch an einem Spieler darzustellen. Der eine, Alonso, hätte, glaube ich, recht schnell gesagt, hör mal, was soll ich eigentlich mit Conny Leimer?
Ja.
Passt null zu dem, was ich hier vorhabe, wie ich Fußball spielen lassen möchte. Umgekehrt, für Ralf Rangnick ein idealer Spieler. Also Ralf Rangnick freut sich über einen Conny Leimer.
Natürlich, der hat ihn ja quasi ausgebildet, ohne dass er direkt beteiligt war.
Genau, und wenn der FC Bayern sagt, wir wollten Alonso nicht nur haben, weil er erfolgreich ein großer Name und ein Ex-Spieler ist, sondern weil wir als Verein dafür stehen wollen, einen kontrollierten, technisch herausragenden Ballbesitzfußball zu spielen, das ist die Identität, die der FC Bayern sportlich haben soll, dann ist Ralf Rangnick nicht der logische Name, bei dem man landet. Dann hätte ich gesagt, gibt's Namen wie, und das Thema deutsche Sprache ist ein Faktor, hast du bei De Zerbi schon gesagt, aber De Zerbi, Thiago Motta, sogar Arne Slot, der glaube ich erstmal auch durch die, also
mit Liverpool ja jetzt glaube ich weit sein soll.
Wo Liverpool weit sein soll,
Wären
für mich alles deutlich im Sinne der Philosophie, der Art zu spielen, logischere, naheliegendere Alternativen gewesen für Xabi Alonso.
Und das Problem ist ja auch, dass der FC Bayern, das müssen wir auch mal sagen, jeder einzelne Name, der bei Bayern in Frage kam, wurde durch die Gazetten gejagt. Alles kam immer raus. Man weiß, man hat Kontakt zu Xabi Alonso aufgenommen, er blieb bei Leverkusen. Man weiß, man hat lange mit Nagelsmann gesprochen, er hat sich dagegen entschieden. Man weiß jetzt, öffentlich bestätigt, man verhandelt mit Ralf Rangnick. Wie viele Absagen kann der FC Bayern sich noch einfangen, bis auch das todespeinlich für sie?
Genau das. Das ist ja auch der Druck, den Rangnick auf sie aufbauen kann. Dadurch, dass es jetzt öffentlich ist, dass da verhandelt wird, dass wenn am Ende das Framing so steht, Ralf Rangnick sagt dem FC Bayern ab, dass halt die nächste Watschen ist und so viele kann sich der Verein rein, glaube ich, vom Selbstverständnis, von der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit her nicht mehr leisten.
Vor allem, wenn du jetzt schon im Bereich zurückgegangen bist in den Bereich deutsche Trainer. Dumm das klingt. Aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Wenn du weil eigentlich war ja immer, jahrzehntelang war ja klar, wenn du nicht Jürgen Klopp heißt, wenn der FC Bayern anruft und du deutscher Trainer bist, sagst du, alles klar, gute Sache, dann kommen wir doch vorbei.
Das letzte Mal, als der FC Bayern so ein bisschen den Weg verloren hatte, hat man, glaube ich, Mut bewiesen. Und es war
Jürgen
Mut.
Klinsmann geholt?
Das war der den Weg verloren hat, der sie auf den falschen Pfad geführt hat, würde ich sagen. Und da hat man Mut bewiesen, dass man eben im Anschluss, mit, glaube ich, einem Zwischenstint Jupp Heynckes als Interim, Louis van Gaal geholt hat. Das war damals eine mutige Entscheidung. Und diesen Mut des FC Bayern würde ich mir wieder wünschen. Bei Liverpool hieß es, dass die Vereinsführung bereit sei, bei der Trainerfrage, Ablösungsfrage für Jürgen Klopp, eine kluge Entscheidung über eine populäre Entscheidung zu priorisieren. Dass es nicht darum ging, einen Trainer zu finden, der im ersten Moment populär ist bei den Fans, sondern von dem sie überzeugt sind, dass es das Richtige ist. Und mir fehlt so ein bisschen dieser Mut beim FC Bayern zu so einer Entscheidung, einen Namen dahin zu setzen, der vielleicht noch nicht Kaliber Ancelotti ist, Guardiola ist, der vielleicht nicht Deutsch spricht unbedingt, aber der von seiner Identität des Fußballs her nah dran an dem ist, was für mich den erfolgreichsten FC Bayern, den ich bisher kannte, ausgemacht hat.
Ich verstehe komplett, was du meinst, aber ich finde, man kann das durchaus so lesen, dass Ralf Rangnick eine absolut mutige Entscheidung wäre, des FC Bayern. Man kann das definitiv so lesen.
Ja.
Du bist mutig genug, jemandem der noch nie beim FC Bayern war, viel Macht zu geben. Du bist mutig genug, einen Trainer zu holen, der eine ganz andere Idee hat von Fußball. Du bist mutig genug, jemanden zu holen, der jahrzehntelang Rivale war. Man kann das als mutig auslegen. Ob es richtig ist, ist da eine andere Frage. Weißt du, wir wissen es ja nicht. Vielleicht ist halt doch die Zukunft des FC Bayern, dass man plötzlich eine Gegenpressing-Mannschaft wird, die damit in Europa große Probleme macht. Kann natürlich auch absoluter Quatsch sein. Aber man kann...
Ich würde es auf jeden Fall hassen.
Ich auch. Ich fände es widerlich. Aber man kann es auf jeden Fall so auslegen, dass es mutig ist, aber eben vielleicht auch dumm.
Genau, und ich würde sagen, also genauso gleichzeitig auslegbar ist als ängstlich zu sagen, man sucht jetzt hier den großen Namen, den Namen, von dem man weiß, das ist jemand, der am liebsten die Zügel selber in die Hand nimmt, selber gestaltet und sagt, dann sagt eben, mach du mal, weil wir können nicht.
Ja.
Und das, wie ich finde, ist also gebührt dem FC Bayern nicht und gebührt auch nicht den Leuten, die dort vor Ort sind. Also, um mal das Thema Rangnick zu einem Abschluss zu bringen.
Yes.
Bist du, also wenn du ein Gefühlsbarometer hättest von 1 bis 10.
Ja.
10 ist, finde ich, voll geil. 1 ist auf gar keinen Fall. Wo stehst du auf dem Rangnickometer?
Also alleine, weil ich natürlich auch ein bisschen entertaining finde.
Aus dem Ralfometer finde ich besser.
Ja, aus dem Ralfometer. Und ich denke natürlich jetzt nicht nur aus Sicht des FC Bayern, sondern aus meiner persönlichen Sicht habe ich es so auf einer 5 bis 6.
Okay.
Und du?
Ich habe es für den FC Bayern als wegweisende sportliche Entscheidung für die nächsten Jahre vielleicht auch, habe ich es also irgendwo zwischen 3 und 4.
Ja, finde ich komplett in Ordnung. Wie gesagt, bei mir sind auch noch 2 drin, weil ich an die Bundesliga denke und an das Drama, das damit einhergehen könnte. Denn, um das Thema dicht zu machen, die Stelle, in der Ralf Rangnick noch nicht mit Kollegen aneinander geraten ist, die muss noch gebaut werden.
Ja.
Und da kann man gespannt sein, ob das bei den Bayern auch so wäre. Und wir gehen weiter.
Wir bleiben beim Thema Trainer, denn wir haben Folgendes vor mit euch. Wir würden gerne über 3 Vereine und deren Trainer sprechen, wo man, glaube ich, sagen kann, das sind mehr oder weniger Trainer-Wackelkandidaten, wo die Saisonleistung nicht so überzeugend ist oder war, dass man sagen könnte, ja klar, machen wir mit dem weiter. Und die Frage wollen wir jetzt eben stellen, ja oder nein? Also sollte der Trainer bleiben? Hat er Argumente dafür? Oder wäre eine Trennung die bessere Entscheidung? Und wir starten rein mit Borussia Mönchengladbach und der Frage, Gerry Seoane, ja oder nein?
Gerry S., seit 6.6.2023 Trainer in Gladbach. Vertrag hat er noch bis 2026. Und wir wissen natürlich alle, die aktuelle Saison verläuft nicht unbedingt nach Plan. Ich glaube, in der Bundesliga hat er knapp über einem Punkt Schnitt.
Wenn sie am Wochenende gegen Union nicht gewinnen sollten, ich glaube, dann fällt der Punkteschnitt auf mindestens glatt 1.
Ja.
Also bei einem Unentschieden, glaube ich, hatten sie 31 Punkte. Oder wie fahren sie aktuell? 30 oder 31?
Ich bin jetzt gerade auf seinem Profil, deswegen kann ich sie nicht sagen.
Ich sag's dir sofort, 40. Sie haben 31 Punkte. Ah, nee,
die 40 Punkte sind seine Gesamtbilanz.
Das heißt, wenn sie verlieren würden gegen Union, würden sie stehen in der Bundesliga bei einem Punkteschnitt von exakt 1 unter Gerry Seoane.
Das ist für Borussia Mönchengladbach schlecht.
Ja.
Das ist einfach schlecht.
Das ist einfach für die meisten Vereine schlecht.
Ja, für den Aufsteiger ist es super.
Ja.
Auch da nicht mal super. Super ist ein großes Wort für. Wenn man an die Faustregel denkt, 40 Punkte Klassenerhalt, ich weiß, die stimmt nicht mehr.
Mit 34 bleibst du in der Show.
In der Regel bist du mit 34.
Bleibst
du
auch irgendwie drinne oder landest in der Relegation, aber rosig und toll sieht es nicht aus.
Gerry Seoane hat es nicht geschafft, in dieser Saison mit Borussia Mönchengladbach großartig eine Idee zu implementieren, die sich durchziehen würde. Er hat taktisch angefangen mit der Viererkette, dann zur Dreierkette und es ist ein ständiges Hin und Her. Es gibt keinerlei Kontinuität taktischer Natur und es gibt eben auch keine spielerischer Natur. Das schlägt sich inzwischen richtig durch. Für mich ist, mein Bauchgefühl ist, das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern mein Bauchgefühl ist, dass man in Gladbach schon gerne den Sommer Seoane geben würde und auch Wirkus geben würde. Für mich ist das Schicksal beider Namen relativ eng verknüpft.
Das glaube ich auch. Ich glaube, du kriegst Wirkus und Seoane für die kommende Saison nur im Paket. Und wenn du jemanden davon schassen möchtest, dann schaffst du, glaube ich, beide.
Ja.
Also ich glaube auch, dass es so aussieht, dass das die Schicksale von Wirkus und Jerry sind verflochten. Das ist quasi Frodo Gollum. Wer auch immer wer ist von den beiden, ist egal. Ich habe mich noch mal in die Zahlen von Gladbach reingelesen. Und wie gesagt, der Punkteschnitt könnte auf 1 fallen. Sie stehen bei den Expected Points auf Platz 11 in 2024. Man möge es kaum glauben, sogar auf Platz 9. Das ist, glaube ich, auch aussagekräftig für das schwache Gesamtniveau der Bundesliga in dem Fall. Sie stehen bei Open Play XG, laut Opta, also erwartete Tore aus dem Spiel heraus bei 29,2 Toren. Das ist auch Platz 9 in der Bundesliga. das ist so in Ordnung, das ist Mittelfeld.
Ja.
Und in vielen Statistiken ist Gladbach dann tatsächlich am Ende des Tages im Mittelfeld. Und eigentlich hatte ich gesagt, das ist ja auch das, was von der Mannschaft zu erwarten gewesen ist. Im Vorfeld also hatte ich gesagt, wenn Gladbach eine normale Saison spielt, landen sie irgendwo zwischen Platz, sagen wir mal, 9 und 12. Wenn sie eine echt gute Saison spielen, geht vielleicht was im Bereich Platz 8 bis 6.
Ja, und das wäre dann schon wirklich
Und 6 ist pushing it. Completely pushing it.
Das wäre schon großer
Erfolg. Also, das wäre eine Sensationssaison, wenn es darum gegangen wäre. Deswegen, sie stehen ja, also vielleicht, hätte ich gesagt, stehen sie in einem Korridor tabellarisch, der so erwartbar gewesen ist für eine normale Saison dieser Mannschaft.
Ja, und wenn man sich auf die Seoane-Aussagen der letzten Monate beruft, dann klang der auch schon klar durch in meinen Augen, dass er sagt, ey, so richtig viel mehr ist halt mit der Mannschaft auch aktuell nicht drin. Mit Blick auf die Zukunft hat er vor der letzten Länderspielpause gesagt, es muss ein neues Gladbach entstehen. Ich hoffe, dass vielleicht in 2-3 Jahren die Leute zurückdenken und sagen, es war eine schwierige Zeit, aber die Mannschaft kommt wieder in den Fußball rein oder in die Regionen rein, wo man es sich verdient. Schwieriger Satz hinten raus, klingt ja so, als wär das kein richtiger Satz gewesen, ja. Aber die Aussage ist klar,
eine
und zwar
Idee
ist die Aussage, dass Seoane bewusst ist, dass diese Mannschaft eben aktuell keine ist, die in die Tabellenregionen gehört, wo man früher hingehört hat, und dass Gladbach aktuell eben einen, ja, bergauf arbeiten muss, dass man eben Verfehlungen der Vergangenheit wieder aufholen muss. Now, jetzt ist ja die eine Sache ein Problem erkennen und die andere Sache ist ein Problem lösen können. Die Problemlösung für mich bei Gladbach liegt halt nur zu 50% bei Jerry Seoane und auch locker zu 50% bei Virkus.
Und ja, klar, weil es eine Kaderfrage natürlich auch ist. Aber ich glaube halt, du brauchst jetzt gerade, also es gibt so verschiedene Trainertypen, würde ich sagen. Es gibt Verwalter und Veränderer, so grob vereinfacht gesagt. Ja,
und Verfaller.
Verfaller gibt es auch, ja.
Und das ist keine Nudelsorte, damit meine ich die Leute, die, die reinkommen und, dir ins Wohnzimmer scheißen, trainertechnisch.
Die gibt's auch, aber so Seoane ist für mich, glaube ich, eher ein Typ Verwalter, der, glaube ich, mit einem guten Fundament, das da ist, dir was geben kann, was in Summe alles in Ordnung ist.
Vielleicht sogar
aber
gut, wenn es
sogar gut ist.
Könnte sogar gut sein.
Ja, was sogar gut sein könnte, aber er fühlt sich für mich nicht nach einem Trainer an, der jetzt gerade, das glaube ich sehr, sehr wichtig, so eine unmissverständliche fußballerische Richtung vorgibt, dass klar ist, wie dieser Kader zusammengestellt werden müsste, damit Seoane leisten kann.
Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Ich wüsste auch nicht, was bei Gladbach jetzt quasi, um Jerry S. den Gefallen zu tun, was man da tun müsste. Denn der wichtigste Offensivspieler, wahrscheinlich Frank Onorat in der laufenden Saison, oder einer der wichtigsten, ist ein Flügelverteidiger, ist eine Position, die Seoane vor dieser Saison selten überhaupt bekleidet hat. Also hat spielen lassen.
Ja, genau. Und das ist so mein Problem, dass, wenn die nackten Ergebnisse so rein tabellarisch das sind, was sogar vielleicht erwartbar war, ist mein Problem eher keine sichtbare Identität. Und ich sehe bei Gladbach immer nur von einem Quick-Fix zum nächsten, von einer schnellen Lösung. Es wird immer
Pflaster.
Es werden Symptome bekämpft, aber keine Ursachen. Zum Beispiel, also Gladbach stellt fest, wir können nicht unter Druck hinten rausspielen. Die Lösung, die sie als Quick-Fix wählen, ist personeller Natur, lange Bälle auf Jordan.
Ja.
Wir kriegen keine defensive Kompaktheit, Fünferkette, Itakura ins Mittelfeld.
Ja.
Also es sind immer irgendwelche personell orientierten Pflasterlösungen.
Das ist eine Lösung, die ich mir einfallen lassen könnte.
Ja,
und ich bin kein, weißt du, ich sollte nicht der Maßstab sein für einen Bundesliga-Trainer.
Und dann ist der finale Punkt für mich, weil das ist immer die wichtige Frage, wenn man fragt, Trainer ja oder nein, was wären die Alternativen?
Ja.
Und ich bin der Meinung, Gladbach ist jetzt gerade als Verein in der Position, wo man sich keinen Zacken aus der Krone bricht, wenn man jemandem, ich würde es mal so formulieren, aus dem spielerisch oder auch tabellarisch ambitionierten Zweitligasegment eine Chance dort.
Okay, also du hast eindeutig einen Namen im Kopf.
Ich habe einige mit.
Ja, ja. Ich hätte Comeback René Maric gesagt. Gib dem doch einfach die Chefposition mal.
Ja, ich wüsste halt nicht genau. Also man
weiß auch nicht, ob das fußballrecht die Lösung
ist. Wofür das dann steht. Ja. Erstmal, also haben wir eben das Thema schon gehabt, wo das dann hingehen würde, die Reise, ob das dann eine RB-Reise ist, rein von der Idee her oder woanders hingeht, ob das eine Mischform ist. Also ich hätte gesagt, erstmal, ich glaube, wer wirklich ein Sleeper ist auf dem Markt aktuell, ist Tim Walter.
Also.
Ich glaube, irgendein Bundesligist sollte den Mut haben, Tim Walter den Job zu geben.
Mut ist halt eine große Pause, großes Thema da, ne?
Ja.
Weil du brauchst ein bisschen Mut, weil Tim Walter ist ein bisschen weg von den klassischen Lösungen, was seinen fußballerischen Anspruch betrifft. Auf der anderen Seite gibt er dir eben auch, ich sag mal so, man redet ja mal von Floor und Ceiling, von Boden und Decke.
Ja.
Ich glaube, bei Tim Walter ist der Boden vielleicht etwas tiefer. Also es kann auch schief gehen. auf der anderen Seite, wenn es funktioniert, glaube ich, dass die Decke höher ist. Also ja, ja, ja. Wie gut es laufen kann unter Tim Walter, ist, glaube ich, höher, als wenn du einen der üblichen X-Namen mit reinbringst.
Das glaube ich auch. Und dann würde ich noch da dranhängen, Thema ambitionierte Zweitligatrainer. Lukas Kwasniok, Christian Eichner, Christian Titz. Das sind alles Leute, die bewiesen haben, dass sie in der Zweitliga den Mut haben, zumindest von der Anlage her ambitionierten Fußball zu spielen. Lukas Kwasniok's Paderborn war sogar in der vergangenen Saison bei den Expected Points. Boins, ich hab manchmal echt meinen Matthäus-Moment.
Ja, mein Boins.
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 Noften.
Don't play with me. I'm not a child.
Nein, wir sind keine Kinder. Kwasniok's Paderborn war in der Vorsaison laut Expected Points sogar Tabellenerster.
Ja.
Also, das sind alles Namen.
Christian Titz hat es auch einfach mal jetzt verdient, dass zumindest ein Name genannt wird mit Bundesliga.
Genau, denn also Verein. Klar ist auch, Magdeburg spielt auch wieder gegen Abstieg, aber. Wenn man sich die Vereinshistorie von Magdeburg anschaut, die letzten 20 Jahre, das war halt immer nur dritte Liga Regio.
Ja,
dass es ihm jetzt gelingt, wahrscheinlich gelingen könnte, die 2 Jahre in Folge in der zweiten Liga zu halten, mit der Art fußballerischer Idee, ist schon mal, finde ich, eine sehr große Leistung.
Ja, finde ich auch. Und mal davon abgesehen, Shoutout, dass du Deutschlands bester West-Ossi bist. Das hast du wirklich perfekt ausgesprochen gerade.
Ich habe mir alle Mühe gegeben. Ja.
Ich hoffe, wobei wahrscheinlich war es nicht perfekt. Wahrscheinlich schreiben uns nachher Leute sagen, du dummer Idiot, wie konntest du? Da bin ich auch bei dir. Und um zurück die Brücke zu Gladbach zu schlagen, guck mal, wenn wir jetzt auf die aktuelle Bundesliga-Tabelle schauen, die werden die Klasse halten. Es bleiben einige Mannschaften drin, die hinter den fußballerisch auch in der kommenden Saison Fragezeichen stehen. Wo du halt sagst, mal gucken, was sie wirklich auf den Rasen bringen dann. Für mich ist das Fenster derzeit offen, was zu wagen in Gladbach. Es ist weiter offen, als wenn du jetzt noch ein Jahr versuchst und noch ein Jahr vielleicht ein bisschen abschenkst. Ich persönlich glaube, dass der Weg zu Joane Wirkus limitiert ist. Ich glaube nicht, dass er weiter in die Zukunft führen wird. Und für mich wäre jetzt der Zeitpunkt, mutig zu sein in Gladbach.
Also wenn ich dir die Ja- oder Nein-Frage stelle, Trainerwechsel ja oder Nein?
Ja, Trainerwechsel.
Dann, ja.
Und ich habe gar nichts gegen Joane. Wie du gerade gesagt hast, ich glaube, dass Joane ein Trainer ist, der auch in der Bundesliga in der Zukunft Jobs haben wird und der in der Lage ist, Dinge zu verwalten, die schon gut funktionieren. Abgesehen davon finde ich ihn menschlich auch cool.
Ja.
Aber ich glaube einfach, dass er gerade nicht der richtige Trainer ist, für das was Gladbach braucht. Und du?
Ja, ich bin auch pro Trainerwechsel und ich finde, die Alternativen dafür wären da. Und deswegen ist meine Meinung auch, Gladbach sollte den Mut haben, diesen Schritt zu wagen. Und dieselbe Frage stellen wir jetzt bei Werder Bremen und Ole Werner.
Ole Werner, jawohl. Das darf man nicht vergessen, wenn man über ihn spricht. Der jüngste Trainer der Bundesliga, der halt ohne Scheiß irgendwie ein Dreivierteljahr älter ist als ich. So, weißt du?
Also ja.
Jetzt wollte ich gerade sagen, der ist wirklich jung, aber der Mann ist bei Werder Bremen seit 28.11.2001, wir erinnern uns alle, vorher bei Kiel gewesen, hat die Mannschaft in die erste Liga geführt, ne?
Ja, richtig.
Und hat einen Punkteschnitt von 1,37 Punkten in 87 Einsätzen für Werder Bremen. Und
dann aber mit zweiter Liga und allen Wettbewerben.
Genau. Ja. Komplett alles. Ja, okay. Genau. Also auch inklusive der Aufstiegssaison. Mhm. In der Bundesliga in dieser Saison sind es zum Beispiel 1,13 Punkte.
Weil ich weiß, dass sein Overall-Bundesliga-Punkteschnitt ist niedriger als der von Florian Kohfeldt. Das weiß ich. Doch. Also wenn man die Bundesliga-Punkteschnitte von beiden vergleicht, ist der von Werner niedriger als der von Kohfeldt. Aber das klingt erstmal hart und vernichtend. Ich möchte dagegen halten. Die Vorzeichen sind komplett andere.
Ja.
Florian Kohfeldt war Trainer einer Mannschaft, die seit wie lange auch immer Bundesliga gespielt hat, eines Bundesliga-Kaders. Ole Werner ist Trainer einer Mannschaft, die aufgestiegen ist und gerade im zweiten Jahr Bundesliga ist nach Wiederaufstieg.
Ja.
Also die Vorzeichen sind da, glaube ich, komplett andere. Das gehört, glaube ich, da zu einer fairen Einordnung dazu.
Ja, Ole Werner hat sie übernommen und hat dann in Liga 2 durchaus mutigen Offensivfußball spielen lassen.
Ja.
Ist aufgestiegen, hat weiterhin durchaus mutigen Offensivfußball spielen lassen und hat dann, und ich hoffe, dass, also Bremen-Fans können mich da gerne einsortieren, wenn das falsch ist, hat dann aber so um die Winterpause der ersten Saison rum 3-4 fette Watschen kassiert. 6-1 gegen die Bayern, 7-1 gegen Köln.
Ja.
Und hat danach ein bisschen angefangen, die Handbremse anzuziehen und vorsichtiger zu spielen. Und seitdem ist Werder so ein bisschen vom Weg abgekommen, ist schwierig zu sagen, für eine Mannschaft, die sich in der Bundesliga wieder etablieren muss.
Ja.
Aber seitdem ist bei Werder Bremen mal auf, mal ab und wieder auf und wieder ab.
Schon richtig. Ich glaube, trotzdem ist wäre eine Mannschaft, wo, also sie sind auch zum Beispiel Expected Points dieses Jahr Platz 15, also wirklich auch weit unten drin.
Ja.
Bei Werder ist aber eine Mannschaft, wo sich mein Eye-Test mit diesen Daten nicht deckt. Weil wenn ich Werder-Spiele gucke,
wir werden hier dasselbe Ergebnis am Ende haben.
Hab ich immer noch das Gefühl, die haben gute Abläufe drin, das ist vielversprechend. Und teilweise habe ich das Gefühl, dass Werder Bremen und Ole Werner in seiner fußballerischen Idee eingebremst wird, ausgebremst wird von den fehlenden Möglichkeiten dieses Kaders.
Ich würde mich anschließen. Ich finde, man sieht immer wieder gute Ideen von Ole Werner.
Also,
man kann einfach durchgehen und du findest alle. Du kannst gucken, was hat er gemacht, was hat er verändert, und das meiste davon sind Ideen, wo man sagen kann, ey, finde ich in Ordnung, ist ein guter Ansatz. Und ich bin auch der Meinung, dass man, also, dass Ole Werner, mein Bauchgefühl ist, dass Ole Werner tendenziell weiterhin gute Arbeit macht bei Bremen, und ich bin der Meinung, dass er die Mannschaft erreicht.
Ja, und
um den alten Klassiker zu benutzen.
Also, um das mal zu untermalen, diesen fußballerischen Ansatz. Werder Bremen ist laut Opta in der aktuellen Saison erwartete Tore aus dem Spiel heraus auf Platz 8. Das ist für eine Mannschaft, die gerade zweites Jahr Bundesliga spielt, nicht nur in Ordnung, finde ich sogar.
Ja.
Ich finde es sogar echt gut. Ja. Und dass er die Ambition hat, Dinge mit Ball lösen zu wollen, auch kontrolliert und strukturiert lösen zu wollen, das manifestiert sich ja auch so ein Stück weit in diesem Torwartwechsel von Pavlenka auf Zetterer, der ja klar in Richtung, wir gehen mit dem Torwart, der von hinten das Spiel aufbauen kann, der bessere Bälle spielen kann. Also dass auch der Torwartwechsel untermauert für mich so ein bisschen die Idee, den Anspruch, auch Dinge mit Ball von hinten heraus lösen zu wollen.
Ja.
Ein Mangel, den Ole Werner auf jeden Fall hat, ist
Spielerbewertung,
100%. Personalauswahl.
Ja.
Also das muss ich gerade erzählen, weil ich habe nachgeschaut, und es ist krank, wie sehr sich das doppelt über die beiden Saisons in der Bundesliga. Pro Jahr kam ein Mittelfeldspieler für relativ teures Geld.
Den er erstmal nicht hat spielen lassen.
Jens Day und danach seine Lühen.
Ja.
Folgendes. Jens Day kam an den ersten 17 Spieltagen der Saison 22-23, also an der ersten Bundesliga-Saison, sechsmal in der Startelf gestanden, davon dreimal vor der 70. Minute ausgewechselt. Dann in der
das ist doch genau dasselbe, seine Lühen.
Dann in der zweiten Saisonhälfte 15 Mal in der Startelf.
Ja.
In der aktuellen Saison mittlerweile 26 Mal Startelf.
Das ist geil.
Senne Lünen aus den ersten 17 Spielen 4-mal in der Startelf, 2-mal ausgewechselt vor der 70. Danach 12-mal in der Startelf, 10-mal durchgespielt oder erst nach der 85. ausgewechselt.
Seit Spieltag 18 Stammspieler.
Ja.
Ja.
Also Stähe und Lünen haben komplett denselben Weg durchlaufen unter Ole Werner, wo man sagen kann, klar, an die Bundesliga gewöhnen, neuer Verein.
Ja,
aber ich glaube trotzdem, dass er teilweise ein bisschen lange braucht, um 100%. Neuen Leuten Vertrauen zu schenken.
100%. Und wir wissen ja auch, oder wir haben ja auch gehört, dass das zum Teil auch Transfers waren, die jetzt nicht seine Idee waren. Und er deshalb ein bisschen vorsichtig war, damit die Jungs einzusetzen und gesagt hat, ey, den wollte ich überhaupt nicht, der spielt jetzt erstmal keine große Rolle, haben wir so erzählt bekommen. Kann jeder draus machen, was er will. Aber man kann das ja schon ein bisschen ablesen.
Oder auch zu einem anderen Neuzugang, wo der erste Eindruck war, was soll ich mit dem? Und dann aber dann nach ein paar Wochen die Trendwende kam und er quasi gesagt hat, okay, der ist anscheinend auch doch ganz gut.
Und das passiert mir zu regelmäßig. Und das lässt für mich halt einen Rückschluss zu. Also wir wissen, dass Ole Werner hat, glaube ich, nicht das ganz große Mitspracherecht bei Transfers bei Werder Bremen. Und meine Lesweise wäre, das ist auch gut so. Vielleicht noch weniger. Denn, also, ich weiß jetzt nicht, wer dezidierte Ole-Werner-Transfers sind, aber ich weiß, dass du hast gerade den Lünen und Staycase gemacht. Das sind beide Spieler, die Werder Bremen sehr gut zu Gesicht stehen, und beide Spieler, die er anfangs nicht einsetzen wollte.
Und das ist aber kein Beinbruch. Das ist ein junger Trainer, das kann er auch noch lernen, aber der Eindruck ist da, sehr, sehr stark setzen auf die, die er schon kennt. Also wirklich.
Und das ist wirklich ein Problem, ne? Weil es gibt so ein paar Namen an Spielern und die keine Ahnung, ich weiß, es liegt auch am Personal. Aber so spätestens diese Saison kann man, glaube ich, mal anfangen, über einen Leo Bittencourt zu reden. So, Ich liebe Leo Bittencourt, aber hat der wirklich das Level, was Werder Bremen will? Christian Groß ist ja jetzt ein Ende in Sicht, aber dass der immer wieder diese Default-Option war, einer fällt aus, zweimal Christian Groß für die nächsten beiden Spiele, solche Sachen.
Und Werder hatte jetzt ein paar Tiefschläge verdauen müssen hinsichtlich Abgänge im Sommer. Also Dingchi, der nicht zurückkommt, sondern gehen wird für seine sehr, sehr niedrige Ausstiegsklausel im Verhältnis. Nick Woltemade, der den Verein ablösefrei verlässt. Aber also Werder hat ja gerade jetzt diese regionalen Investoren-Deal abgeschlossen. So war es doch, oder?
Sie haben da auf jeden Fall was gemacht. Ich muss da habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet.
Grob gesagt würde ich sagen, also ich glaube, bei Werder könnte im Sommer jetzt zum ersten Mal seit einer Weile ein bisschen was da sein. Haben ja auch schon diesen jungen Kerl aus Manchester geholt, der noch keine große Rolle gespielt hat. Mal schauen, was sie mit ihrer Kaufoption für Scully Alvero machen. Ich glaube nicht, dass sie ziehen werden. Weil
du meinst Hansen Aaron oder wie?
Genau,
der
genau.
Ist der geliehen oder gekauft?
Der ist gekauft. Der oder festgewechselt, glaube ich, ja.
Okay.
Also was ich sagen will, im Sommer ist vielleicht was möglich. Und ich finde, Ole Werner hat genug gegeben, genug gezeigt und angedeutet, um ihm zu vertrauen und zu sagen, wir wollen mal sehen, was du machen kannst, wenn wir dir ein bisschen mehr Qualität in diesen Kader reinholen.
Ja. Ey, ich bin 100% am selben Punkt. Ich finde auch, und das ist ja auch eine Sache, die man in der Bundesliga nicht vergessen darf, ist, ich glaube, Ole Werner ist ein Trainer, der sehr, sehr gut von der Persönlichkeit zu Werder Bremen passt. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, der ist ein Schnauzbart von Thomas Schaaf entfernt, optisch in dem Alter. Und mein ganz, ganz klares Urteil bei Werder Bremen wäre halten. Man darf nicht vergessen, die haben die Klasse gehalten, gehen in die zweite Bundesliga-Saison noch Aufstieg. Die haben aktuellen Transferplus von 15, 20 Millionen oder was.
Ja.
Also da ist eindeutig eher Qualitätsverlust als Qualitätsgewinn drin gewesen in den letzten Jahren. Und ich bin derselben Meinung. Ich finde, Ole Werner hat genug gezeigt, um ihm weiter zu vertrauen. Eben gerade auch mit dem Hintergedanken, dass es ein so junger Trainer ist.
Dann sind wir beide am selben Punkt, wo wir sagen, Ole Werner, ja zu Ole Werner, sagen wir.
Ja zu Ole.
Sagen wir auch ja zu Nenad Bjelica. Das ist die letzte Frage, die wir diese Folge stellen möchten. Also der aktuelle Union-Trainer, der gut gestartet ist, sie aus dem Gröbsten rausgeführt hat, um dann aber jetzt wieder so auf einem schleichenden Weg reingerutscht zu sein in den Abstiegsstrudel, der aktuell eher danach aussieht, nach der Frage, könnte Union noch auf dem Relegationsplatz landen? Ja. Aber eben das ist möglich. Sie haben 29 Punkte. Bochum, die aktuell auf dem Relegationsplatz stehen, haben 27. Also es ist absolut realistisch, dass Union nochmal nachsitzen können müsste in der laufenden Saison.
Bielitzers beste Tat bei Union Berlin war, Leroy Sané zu ohrfeigen. Ist so. Ne, das hat der Mannschaft auch ein Stück weit geholfen, hat er gesagt. 4 Spiele Sperre, da hat Union sehr gut gepunktet. Ich habe keine Ahnung, wie viel Einfluss er auf Transfers hat bei Werder Bremen, bei Union Berlin. Wir wissen aber, dass zum Beispiel Chris Bedia, für den man 2 Millionen bezahlt hat, gar keine Rolle spielt. Jorba Vertessen, der knapp 5 gekostet hat, das sieht besser aus.
Ich würde sogar sagen, vielversprechend. Ich glaube, das könnte noch gut funktionieren.
Ich auch. Er hat einfach auch ein athletisches Profil, was sehr, sehr spannend ist. Das hat also funktioniert, alles gut. Ich glaube aber, dass es... Also für mich als Außenstehender, wenn ich drauf gucke, glaube ich, wenn du mit Bielitzer in die neue Saison gehst, vollkommen unabhängig davon, wie der Transfersommer läuft, spielst du nächste Saison knallhart gegen den Abstieg. Das ist einfach, ist eine reine Bauchgefühlantwort, aber das ist meins.
Ja, sein Punkteschnitt ist ja auch ordentlich abgesackt mittlerweile auf 1,2 pro Partie. Das sah mal zwischenzeitlich so aus, als würde der einen Kurs halten, der unter normalen Umständen auf eine Saison hochgerechnet für europäische Plätze reichen könnte. Da sind wir aktuell weit von entfernt mit den... Aus 1,2 Punkten pro Spiel holst du 41 Punkte. Da wirst du wahrscheinlich am Ende des Tages irgendwas zwischen Platz 10 und 13 mit. Was okay ist, was solide ist. Die Frage ist halt, und das ist, glaube ich, die große Frage, die sich Union Berlin stellen möchte, bist du an dem Punkt, wo du sagst, war cool, wir hatten diese Jahre, wo wir völlig unerwartet europäischen Fußball gespielt haben, bis hin zur Champions League. Das war geil, aber das ist nicht das, was für diesen Verein möglich ist. Und wir sind fein damit, wieder ein Club zu sein, der in der Bundesliga im Regelfall, was heißt wieder, das haben sie eigentlich nie gemacht, aber normalerweise,
sind eigentlich marschiert immer,
genau, aber der in der Bundesliga irgendwo, sag mal,
qua Größenordnung einfach unteres Drittel bis
Platz 8 bis 15, irgendwo in dem Bereich sich sieht, je nachdem wie gut es läuft, das ist Union Berlin und damit können wir sehr gut leben. Oder man sagt, wir haben Blut geleckt, wir haben nicht umsonst gewisse Leute auch in diesen Kader geholt, Stichwort Kevin Volland, Robin Gosens, die nicht hier spielen würden, wenn denen nicht auch andere Ambitionen verkauft worden wären.
Das ist für mich der ganz entscheidende Faktor. Ich frage mich nämlich, wie weit du diesen Kader finanziell zusammenhalten kannst, wenn du zur Realisation kommst, wir sind ein unteres Drittel bis Mittelfeldteam.
Ja.
Ich glaube, dann ist das geht, glaube ich, einher mit einem Ausverkauf. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ne? Das ist ja auch durchaus ein bisschen Geld da bei Union, wo man nicht so 100% weiß, wie viel und woher. Aber
wir waren schon ein paar Mal überrascht über die Möglichkeiten, die Union bei den Gehältern hat für Spieler.
Genau, also ich meine, man hat diese Saison 38 Millionen Euro ausgegeben und 7 Millionen Euro eingenommen mit Transfers.
Puh. Ja,
Das muss man so können, ne?
Muss man so können, klar. So können. Champions League Qualifikation, alles richtig, aber trotzdem ist es sehr, sehr.
Im Vorjahr 6 Millionen plus, im Jahr davor eine knappe Million minus. Also es ist nichts, was ich großartig durchziehen würde. Aber in diesem Sommer hat Union Berlin einen Riesentransfer minus angehäuft. Ja. Und da ist eben die Frage, das hat man angehäuft als Champions League Teilnehmer. Und da ist eben die große Frage, kann man diesen Kader so zusammenhalten?
Und ich glaube, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass ein Kevin Volland und ein Robin Gosens unterschreiben, dass sie dahin gekommen sind, um gegen den Abstieg zu spielen.
Ja. Das glaube ich. Ist mit Bielitzer für mich die Zukunft.
Das mag schon sein. Also, wir gucken auf 12 Tore aus 15 Spielen. Extrem harmlos. Klar, sie haben allein im Winter mit Geraldo Becker, Behrens und dem Leihende von Fofana 3 Stürmer abgegeben. Volland hat auch da nicht so richtig funktioniert bisher. Dann hast du noch Hollerbach, Vertessen, Kaufmann und Bedia, die da letztendlich so bleiben. Das ist auch nicht die illustreste Auswahl, die da ist. Nö. Also, erstmal hätte ich gesagt, damit Bielitzer überhaupt in Frage kommt, um in der kommenden Saison Trainer zu sein, rein sportlich von der Leistung her. Hätte ich gesagt, aus den letzten 4 Spielen, und das sind Gladbach, Bochum, Köln, Freiburg. Ich glaube, Bochum und Freiburg sind die Heimspiele. Hätte ich gesagt, du brauchst 6 Punkte.
Mindestens, ja.
6 Punkte ist das Minimum, was du geben musst, damit du dich rechtfertigst als Trainer für die kommende Saison.
Ja, das glaube ich auch. Wenn du genau die 6 holst, dann ist er bei 35, dann ist das in Ordnung dafür, dass du als Retter gekommen bist. Ja, und dennoch fehlt mir dann die Fantasie, wie mit Bielitzer der Weg nach oben weitergeführt werden soll. Vielleicht, weißt du, ich muss auch wirklich sagen, tut mich das sehr, sehr schwer, so ein bisschen die Dynamiken einzuschätzen. Vielleicht ist er super beliebt in der Mannschaft, vielleicht finden den alle toll. Das ist ja dann ein Faktor, wo man sagen muss, das ist so ein Soft-Faktor, den kann ich nicht bewerten. Aber nur als Außenstehender hätte ich große Bauchschmerzen, mit Bielitzer zu weit in die Zukunft
zu kommen. Und er ist ja Union ist ja mit Kontinuität lange sehr, sehr gut gefahren. Deswegen glaube ich, ist da auch, also man ist schon vielleicht eher zögerlich und nicht gewillt, sofort wieder einen Trainerwechsel zu machen. Und ich finde auch trotzdem, also wann wurde Fischer gefeuert? Wann war das?
Im November, Ende November, aber es muss um unsere Geburtstage herum war das.
Ja?
27.11. hat Bielitzer übernommen.
Okay, also da war ja fast die halbe Saison schon gespielt, mal vereinfacht gesagt. Also,
ja, das war
deswegen. Ich finde schon, dass man sagen kann, okay, wir haben halt vielleicht noch nicht von dem Trainer auch gesehen, was er so wirklich möchte, weil die Zeit und der Rahmen noch nicht da war, um das entsprechend umsetzen zu wollen. Kann schon alles sein. Aber auch hier ist die Frage, wie sehen mögliche Alternativen zu Bielitzer aus bei Union Berlin? Und also erstmal ein Name, der mich beschäftigt hat, wo ganz klar gegenspricht, dass er härter Vergangenheit hat, aber das war bei Toussaint zumindest kein Problem. Und bei anderen glaube ich auch nicht. Gab ja schon einen oder anderen Hertaner, der dann noch bei Union gelandet ist in irgendeiner Form.
Stimmt.
Union hat da anscheinend ein bisschen Geld. Irgendwo ist da Kohle da. Weil das Geraldo Becker-Gehalt, was sie vorher gezahlt haben, haben sie ja auch schon gezahlt.
Wenn das alles so stimmt.
Noch nicht Champions League gespielt
haben. Aber eindeutig hat Union Berlin ein bisschen Cash. Mehr als manch anderer Verein auf Augenhöhe.
Ja, und mehr als das Underdog-Image, das sie sich erarbeitet
haben. Oh, ja.
Also das würde ich schon ganz klar sagen. Und ich habe mich gefragt, weil also eine Fanbase, die jahrelang relativ ohne Murren Urs Fischer Fußball ertragen hat, auch weil er eben erfolgreich war, ist da nicht Platz für Niko Kovac?
Ich weiß, du liebst Niko Kovac. Ich liebe Niko Kovac für das, was er gemacht hat. Und ich finde trotzdem, dass Niko Kovac erstmal wieder einen Beweis erbringen muss nach dem Wolfsburg-Stint.
Aber wo soll er ihn erbringen, wenn nicht da?
In einer kleineren Liga?
Aber Kovac hat doch, also, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, Kovac kommt halt von einem Gehaltsniveau Bayern, Monaco und Wolfsburg. Ich glaube nicht, dass der plötzlich Zweitligatrainer wird.
Ja, das mag sein. Ich sag ja nicht zweite Liga. Es kann ja im Ausland auch erste Liga sein. Ich sag nur, dass Niko Kovac. Wenn du den Niko Kovac bekommst, der bei Eintracht Frankfurt übernommen hat, der sagt, ich habe hier ein bisschen Einfluss und ich sorge dafür, Entschuldigung, dass hier eine Mentalität etabliert wird und eine Idee des Außenseiterfußballs, wo es heißt, wenn hier Heimspiel ist, dann sind hier, wie viel auch immer, 23.000 Leute, die Gift und Galle spucken, die gemeinsam für diese Mannschaft sind, die die meisten gelben Karten der Saison holt, die die meisten roten Karten der Saison holt, die die meisten Fouls hat, die die meisten Kontertore hat.
Ja.
Natürlich, wenn du diesen Niko Kovac bekommst, und natürlich passt das rein bei Union Berlin. 100%. Und was da dagegen spricht, natürlich auch, du hast gesagt, absolute Hertha-Vergangenheit. Der kommt aus der Hertha-Jugend, Niko Kovac. Nach dem, was wir jetzt gerade gesehen haben, 26 Spiele bei Wolfsburg, 0,96 Punkteschnitt, 25 Spiele, 13 Niederlagen. Da finde ich, als Union Berlin gehe ich nicht von einem unambitionierten Loser-Trainer zum nächsten.
Dann,
ich liebe Niko Kovac.
Dann eine Alternative dazu, die ich noch hätte, irgendwann wird doch wahrscheinlich Christian Ilzer den Sprung machen. Von Sturm Graz.
Wahrscheinlich,
weil der ist da jetzt seit ein paar Jahren schon aktiv, seit 2020 macht er da seinen Job jetzt, also 4 Jahre, macht den sehr, sehr gut. Die haben einige echt spannende Spieler hervorgebracht. Die spielen also einen guten Ball in Österreich, der ist 46 Jahre alt, also in einem sehr, sehr guten Traineralter. Also wäre auch jetzt so eine Kragenweite, auch vom Verein her, wo sie ihn herkriegen würden, wo ich sagen würde, das würde auch gut passen. Mhm. Das würde sich auch nicht so unspannend anfühlen. Also es sind zwei Namen, die ich mal reinwerfen würde. Tendenziell ist mein Gefühl wäre, wenn du die Idee davon hast, du hast eine Alternative, die in diese Richtung gehen würde, dann ist mein Bauchgefühl, ich würde 60 sagen, Trainerwechsel ja, 40 Trainerwechsel nein.
Ja, ich gehe sogar noch ein bisschen weiter. Natürlich, du sagst es, man braucht irgendwie eine Alternative. Für mich wäre 70% Trainerwechsel. Ich glaube, dass man bei Union mit dem richtigen Trainer, mit der richtigen Art und Weise eine Energie entfachen kann. Und ich glaube, die haben sie gerade nicht. Aber wer weiß das so genau? 22.000 Plätze sind übrigens an der alten Försterei, also sind es nicht 24.000 ja. Leute, die Gift und Galle spucken.
24.000 Unioner. Und damit gehen wir rein
yes.
ins Tippspiel. In den letzten Teil des Tages. Ja. Ich bin raus, muss ich sagen. Weil aus irgendeinem Grund, weil du hast
nur Punkte gemacht
letztes Mal, ne? Ich verstehe das nicht. Ja, ja. Weil wir sitzen hier, ich habe wie jetzt auch immer dass die Tippmaske direkt vor mir offen.
Ja.
Und es kann nur daran liegen, dass ich nicht auf Speichern gedrückt habe.
Das ist richtig.
Haben wir nicht einen Admin? Wer ist Admin dieser Liga?
Ich?
Du?
Wer in deiner Fantasie könnte das sein?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, überleg doch einfach mal ein bisschen. Aber könnte das sein? Mit wem arbeiten wir mit 50+2 so vertrauensvoll zusammen, dass er Admin dieser Liga sein könnte?
Aber es ist ja
ich.
Das ist ja das Calcio-Tippspiel.
Ja, aber das habe ich erstellt. Ich bin der Admin.
Okay.
Ja.
Dann müsstest du aber auch eigentlich noch.
Ich habe dir die Punkte erst gestrichen. Du hattest alles richtig gemacht. Ich habe die Null erst eingegeben.
Nein,
weiß gar nicht, wie das geht.
Hör mal zu. Was aber gehen müsste, weil ich habe ja in 50+2 meine Tipps kommuniziert, dass man mir nachträglich die gibt. Das müsste ja eigentlich gehen.
Weiß ich tatsächlich nicht, ob ich das kann.
Das prüfen wir.
Das prüfen wir nachher. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich das kann.
Bochum gegen, ob du es willst, das ist die andere Frage. Bochum gegen Hoffenheim ist das Spiel
Ich kann dir direkt sagen, dass ich es mache, ist kein Problem.
Bochum, ich weiß noch nicht, ob ich es kann. Bochum gegen Hoffenheim ist das Spiel am Freitagabend. Yes. Der VfL unter Heiko Butscher mit einem super wichtigen Heimspiel, weil das sind halt, also wenn ich habe Bochum irgendwo Momentum haben kann, dann ist es in der Heimkulisse.
Ja.
Und dementsprechend sehr, sehr wichtig, dass man dort was mitholt.
Flutlicht blau unter Flutlicht. Und die Frage ist, wird er es butschern oder eher nicht?
Hoffenheim ist Schrott, Alter, diese Saison. Ja. Und deswegen sage ich, Bochum macht das. Die holen da irgendwie ein 2-1 nach Hause.
Ey, ganz im Ernst, mein Bauchgefühl war auch, dass Bochum punkten wird. Ich sage dann 1-1. Einfach nur aus demselben Grund, dass Hoffenheim eine der uncoolsten Mannschaften ist, die so rumlaufen, fußballerisch wie in echt. Wie auch im realen Leben, wenn man so will. Wir haben Bayern gegen Eintracht Frankfurt, Samstag um 15.30 Uhr. Für die Eintracht beginnen jetzt die Wochen des Schmerz.
Ja, das ist der Anfang. Und ich glaube, also die SG hat sich ein bisschen Momentum eingeholt mit dem Sieg gegen Augsburg. Aber ich glaube, aber alles, was sie getan haben, ist sich den nötigen Puffer verschaffen auf Platz 7. Und ich glaube, diese aktuellen Bayern, die werden auch Frankfurt relativ deutlich schlagen. Deswegen sage ich 3-0.
Ich würde sagen 3-1, wenn ich gegen die Eintracht tippen würde. Das tue ich aber nicht und deshalb sage ich 1-2.
Leipzig gegen Dortmund, das Spiel um Platz 4.
Das ist das Spiel um Platz 4 und keine Ahnung. Genauso wie es zum BVB gepasst hätte, Leverkusen zu schlagen, wird es jetzt zu einem passen 1-0 in Leipzig zu verlieren und das ist auch mein Tipp.
Irgendwie ist mein Gefühl auch, dass es nicht gut ausgehen wird. Also generell, ich würde es gerne mal nachtesten, weil also Terzic hat ja damals im Pokalfinale Leipzig geschlagen.
Ja.
Aber seitdem gefühlt hat nicht Dortmund viel. Gegen Leipzig, also in meiner Wahrnehmung, immer recht schlechte Ergebnisse eingefahren. Und ich glaube, dabei bleibt es und Leipzig gewinnt leider mit 2-1.
Freiburg gegen Wolfsburg, es ist soweit, ein weiteres Burgenderby.
Ein Burgenderby und ich wollte gerade sagen, Ananas ist es noch nicht ganz, weil auch Wolfsburg noch theoretisch.
Ja, aber es schmeckt schon arg ananasig.
Ja, es schmeckt arg nach Ananas, das würde ich auch sagen. Und ich glaube, Hasenhüttl wird diese Saison nicht mehr die großen Effekte erzielen. Deswegen sage ich, der SCF gewinnt mit 1-0.
Ich hoffe, dass Hasen und Wölfe gleichermaßen gejagt werden in diesem Fall, Hasenhüttl und Wolfsburg, und sage 2-0 für den SCF. Ich glaube auch, dass Wolfsburg große Probleme haben wird, noch ordentlich die Kurve zu kriegen.
Augsburg gegen Bremen.
Augsburg gegen Werder Bremen. Ohne dass ich jetzt irgendjemandem sagen kann, warum das mein Bauchgefühl ist, glaube ich, dass Bremen einen Auswärtssieg holen wird und 1-2 gewinnen wird.
So weit würde ich nicht gehen, aber der Sieg gegen Stuttgart war wichtig und sie haben da auch schon gezeigt, dass sie in der Lage sind, gute Lösungen angepasst auf den Gegner zu finden. Das werden sie ein weiteres Mal tun und deswegen tippe ich auf ein 1-1 in Augsburg.
Lev gegen Stuttgart.
Mein Seelenfrieden braucht das. Ich weiß, das ist unwahrscheinlich, aber mein Seelenfrieden braucht das, dass ich daran irgendwie glauben muss, dass Leverkusen noch ein Spiel verliert in dieser Saison. Ich brauche das einfach. Und von daher tippe ich auf 1-2. Ich sehe es, also.
Ich sehe auch den leichten Spannungsabfall, aber ich sage 2-2.
Ja, das wäre für Leverkusen dann immer noch total in Ordnung.
Trainer Wackelderby. Gladbach gegen Union.
Stimmt, ja, das ist am Sonntag. Und das ist ja auch super wichtig, weil ich glaube, das Spiel entscheidet darüber, ob du sagst, danke, wir sind raus, oder ob es nochmal für dich persönlich richtig, richtig eng wird.
Und genau deshalb sage ich 0-0.
Ja, das liegt sehr, sehr nahe. Aber ich glaube, Gladbach gewinnt's. Ich glaube, Gladbach gewinnt das 2-1.
Okay. Helau und Alaf, Abstiegsduell. Der FSV Mainz 05 kann dem 1. FC Köln die Lichter weitestgehend ausknipsen. Nur weitestgehend ein kleines Nachtlicht neben dem Bett des FC bleibt dann noch an. Aber das ist ein sehr schwaches Nachtlicht. Köln zu Gast in Mainz.
Und also für mich käme das komplett aus dem Nichts, wenn der FC irgendwas mitnehmen würde in Mainz, weil diese Mainzer haben eine Power gerade drin, die haben eine Wucht in ihrer Art zu spielen. Ja. Und ich wüsste nicht, was der FC dem gerade aktuell dagegen stellen sollte. Deswegen, der Punch wird sitzen und der wird ordentlich wehtun. Ich glaube, Mainz gewinnt einfach relativ unspektakulär mit 2-0.
Ich glaube sogar 3-0, aus genau den angeführten Gründen. Ich glaube es auch. Und dann, 19.30 Uhr, ein Leckerbissen, wie die Fußballwelt ihn selten gesehen hat, Darmstadt Heidenheim.
Alter, sorry, da kann ich jetzt nichts zu sagen. 1-1.
Heidenheim gewinnt 1-2. Ich glaube, Darmstadt ist damit dann auch weg, genauso wie wir. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut.